Okay, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber eine Frage, die mich sehr lange, sehr intensiv und oft beschäftigt hat, war die Frage, warum lebe ich? Warum bin ich hier? Ich konnte mich zumindest nicht freiwillig für das Leben entscheiden, ich konnte mich nicht dagegen entscheiden. Da gab es keine Einschreibelisten für das Leben und ich hätte mich da irgendwo eingeschrieben oder eine Schlange, wo ich mich angestellt hätte. Ich habe oft gesagt, Gott, wenn es das gegeben hätte, hätte ich mich garantiert nicht angestellt und auch nicht eingeschrieben. Ich hatte jetzt nicht so die Motivation zum Leben, ich habe den Sinn vom Leben einfach nicht gesehen. Ich habe immer wieder gefragt, Gott, warum gibt es mich einfach? Warum bin ich hier? Und ich dachte mir, was ist denn der Sinn? Man wird geboren, man wächst auf, man lernt, man arbeitet und dann stirbt man. Und wenn man sich so umguckt, jeder von uns ist in einem anderen Stadium. Weder gerade frisch geboren, als Kind, in der Schule, im Studium, arbeiten, Rentner oder kurz vorm Tod. Also wir wissen ja nicht, es ist einfach so dieser Ablauf, geboren werden, aufwachsen, lernen, arbeiten, sterben. Ich dachte, was macht das für einen Sinn? Und dann wurde ja oft gesagt, es ist wichtig, dass man Jesus kennenlernt, dass man sich bekehrt. Da dachte ich, okay, also baue ich irgendwo in diesem Rhythmus, geboren werden, aufwachsen, lernen, arbeiten, kurz vorm Tod möglichst noch, dass ich irgendwo Jesus kennenlerne, mich bekehre und dann habe ich meinen Sinn des Lebens erfüllt. Wenn das der Sinn wäre, dann könnte ich ja auch gleich sterben, nachdem ich mich bekehrt habe. Dann hätte ich ja meinen Sinn erreicht, das Ziel erreicht. Aber ich bin immer noch nicht gestorben, nachdem ich Jesus mein Leben gegeben habe. Lebe ich jetzt nur dafür, dass ich anderen davon erzähle, wer Jesus ist, damit sie sich auch noch bekehren? Also ist mein Lebensziel darin, dass ich selber Jesus kennenlerne und anderen davon erzähle? Was ist dann mit den anderen? Die lernen dann Jesus kennen und ihr Sinn ist dann auch nur, dass sie anderen wieder davon erzählen. Also meine Bestimmung ist, dass ich mich bekehre, anderen von Jesus erzähle, die, wenn die sich bekehren, wiederum anderen von Jesus erzählen. Und dann geht das immer so weiter. Ich dachte, was ist der Sinn? Was ist die Berufung? Lebe ich nur, um etwas zu tun? Lebe ich nur, um da zu sein, um was zu tun? Sag Gott, was ist meine Berufung? Lern das, geh dorthin, geh in die Mission, bleib zu Hause, mach irgendwas. Das ist dein Ziel, deine Aufgabe. Ich sage, das erfüllt mich nicht, das reicht mir nicht. Gott, was ist das, warum wir da sind? Was ist der Sinn? Ich sage, irgendwie muss es doch mehr geben. Es gibt doch mehr Sehnsucht in meinem Herzen, als nur etwas zu tun. Für Gott zu tun, ich sage, das füllt mich nicht aus. Also ich habe als Kind auch, ich komme halt aus einer christlichen Familie, wir waren auch jeden Sonntag im Gottesdienst und haben dann auch viel da mitgemacht. Und es hat mich aber leer gelassen. Es war irgendwie, die Sehnsucht war da. Es hat mich nicht erfüllt. Und dann habe ich angefangen zu fragen, Gott, zeig mir das große Bild. Also nicht nur, warum bin ich hier, sondern warum hast du überhaupt diese Welt geschaffen? Was ist der Sinn davon, dass du diese Menschen geschaffen hast, dass du eine Erde geschaffen hast, dass du Menschen geschaffen hast? Wenn ich nur mein Leben betrachte, dann sehe ich, ich weiß in etwa noch, was gestern und vorgestern war. Ich weiß, was jetzt gerade ist, aber ich weiß nicht, was morgen sein wird. Und ich sehe jetzt die Leute um euch herum. Ich sehe so weit, wie ich sehen kann. Das ist mein begrenztes Feld, ne, was ich überblicken kann. Aber aus dem, was ich bisher erkennen und sehen konnte, hat sich der große Sinn für mich nicht erschlossen. Der große Sinn des Warum. Warum gibt es diese Erde? Warum gibt es mich? Warum gibt es Menschen? Und dann habe ich ganz lange Gott gebetet, ich will das große Bild sehen. Ja, wenn wir ein Bild uns vor Augen halten, ganz nah vor Augen, dann erkennen wir das Bild nicht. Aber wenn wir es weiter weghalten, dann können wir das Ganze entdecken. Ich dachte, Gott, hilf mir, das Ganze zu sehen. Warum hast du Menschen geschaffen? Wer bist du? Was ist der Sinn, dass ich lebe, dass ich in diesem Ganzen bin, in dem ganzen System Welt, mit den vielen Menschen, mit deinem Plan? Du musst doch ein Ziel gehabt haben. Du musst doch einen Sinn damit verfolgt haben. Warum hast du die Erde gemacht? War dir einfach langweilig? Hattest du nichts zu tun? Dachtest ein bisschen Abwechslung, ein paar Menschen auf der Erde könnte ja ein bisschen Spannung geben. Ich dachte, was ist das? Dann habe ich oft gehört, wir leben, um Gott Freude zu bringen. Dachte ich, na prima. Gott, du bist im Himmel, dir geht's gut, dort wo alles schön ist. Ich bin auf der Erde, ich finde Leben schwer, ich finde Leben anstrengend, ich habe Haufen Herausforderungen und das soll jetzt Freude für dich sein. Schön, wenn du dich freust, ich freue mich nicht. Ich sage, das alleine kann es ja jetzt nicht sein. Wenn Gott sich freut, ich nicht. Okay. Okay. Also was ist wirklich der Sinn meines Lebens und was ist das Große, was Gott damit bezweckt hat, diese Erde zu schaffen und uns Menschen zu machen? Was ist der Sinn, was war sein Ziel? Und vor 2 Jahren war ich in Kansas City im Gebetshaus für 2 Monate und da lag ich eines Nachmittags auf dem Bett in dem Zimmer, was ich da hatte, hatte gerade Bibel gelesen, habe wieder angefangen zu fragen, Gott, was ist das Große? Was ist das große Ganze? Hilf mir, das ganze Bild zu sehen. Ich sehe den Sinn nicht. Und auf einmal merkte ich richtig, wie Gott kam und wie er sagte, ich habe mich nach einer Familie gesehnt, nach Kindern, die ich lieben kann und nach einer Braut für meinen Sohn. Ich habe mich nach einer Familie gesehnt, nach Kindern, die ich lieben kann und nach einer Braut für meinen Sohn. Und seitdem ich diese Worte gehört habe, hat sich ganz viel in meinem Leben verändert. Auf einmal habe ich angefangen, das größere Bild Stück für Stück für Stück zu sehen. Ich habe noch nicht alles gesehen und ich sehe es auch noch unscharf oder verpixelt, ich sehe es noch nicht klar. Aber ich habe angefangen, mehr und mehr zu ergreifen vielleicht oder zu erfassen, was Gott damit bezweckt hat, diese Erde zu machen, diese Erde zu schaffen. Und ich glaube, nur wenn wir darin unsere Identität sehen, als Kinder Gottes und als Braut Christi, dann können wir den Sinn unseres Lebens wirklich erfassen. Dann machen auch unsere Umstände Sinn, dann machen sogar unsere Schwierigkeiten Sinn. Lasst uns also gemeinsam jetzt dieses große Bild betrachten, von dem, was wir vielleicht bisher jetzt wissen. Was war denn, bevor Gott diese Erde geschaffen hat? Bevor Gott diese Erde geschaffen hat, war Gott. Er sagt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer sein werde. Gott verändert sich nicht. Gott ist. Und er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. In vollkommener Einheit, in vollkommener Liebe, in vollkommener Reinheit, vollkommen, er hat alles, ihm fehlt nichts. Er ist schön, prächtig, mächtig. All diese ganzen Sachen, die wir uns, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können, wie Gott ist. Was momentan noch jeglichen Verstand, jegliches Denken überschreitet. Und Gott fehlt nichts und doch sehnt er sich nach uns. Er hat alles und doch sehnt er sich danach, uns seine Liebe zu geben. Weil Gott Liebe ist und Liebe vermehrt sich. Er will es weitergeben. Er will, dass alle in diesen Genuss von dieser Liebe kommen. Diese Liebe, die zwischen Vater und Sohn hin und her fließt. Er sagt, ich sehne mich danach, dass noch mehr in diese Liebe hineinkommen. Vielleicht hat ein mögliches Gespräch zwischen Vater und Sohn so stattgefunden. Oh Vater, du bist so wunderbar, so herrlich, so gut. Oh ja, mein Sohn, du auch. Und wie ich dich liebe. Ach, wäre es nicht schön, wenn noch mehr in diesen Genuss unserer Liebe kommen könnten? Oh ja, Vater, wir würden dich alle gemeinsam preisen, deine Liebe, deine Güte verherrlichen. Das wäre schön. Viele könnten in den Strom unserer Liebe schwimmen. Alle sollen hineinkommen, das erfahren. Oh ja, das machen wir. Aber was ist, wenn sie uns nicht lieben? Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe ist immer freiwillig. Oh, und wie sehr will ich sie lieben. Immer, egal was kommt. Aber Vater, wenn sie dich nicht lieben, sich von dir abwenden, dann können sie doch keine Gemeinschaft mit dir haben. Ich weiß, mein Sohn. Deshalb schmerzt mein Herz schon jetzt. Oh, wie es schmerzt, sie alle verlieren zu müssen, wo ich sie doch so sehr lieben will. Oh Vater, ich gehe. Ich kann deinen Schmerz nicht aushalten. Ich will nicht, dass du diesen Schmerz über diesen Verlust erleiden musst. Ich will gehen und sie zu dir zurückbringen, denn ich liebe sie doch auch. Wie könnte ich etwas nicht lieben, was du liebst? Wie könnte ich etwas nicht ehren, was du ehrst? Oh mein Sohn, ich bin überwältigt von deiner Hingabe. Du hast so ein sanftes, überfließendes, demütiges Herz. Du bist so genial. Ich liebe dich, mein Sohn. Und weil ich sie genauso liebe, wie ich dich liebe, sollen sie deine Partner sein, dein Gegenüber, deine Braut. Oh Vater, echt? Genial. Wie kannst du mich nur so beschenken? Ich liebe dich, mein Vater, und ich würde alles für dich tun. Ich liebe sie schon jetzt, meine Braut. Ich auch. Und weißt du was? Sie wird dich genauso lieben, wie ich sie liebe. Ach ja, meine Kinder. Oh, wie ich sie schon jetzt liebe. Ich freue mich schon jetzt auf jeden Einzelnen, der geboren werden wird. Ich sehe sie schon jetzt vor mir, jeden Einzelnen. Und ich liebe sie schon jetzt. Und ich werde sie immer lieben, weil ich Liebe bin. O Vater, und wir werden alle eins sein, so wie du und ich eins sind. Wie genial, wie gewaltig, welch eine Liebe wird da fließen. Wir legen ihnen die Sehnsucht nach uns ins ihre Herzen. Nichts anderes als unsere Liebe wird diese Sehnsucht stillen. Oh ja, denn in unserem Herzen ist Sehnsucht nach ihnen. Welch ein gewaltiger Plan. Oh Vater, ich liebe dich. Ich dich auch, mein Sohn. So oder so ähnlich oder ganz anders hätte ein Gespräch zwischen Vater und Sohn sich anhören können. Wir wissen es natürlich nicht, aber was wir wissen ist, was in Epheser 1, Vers 4 und 5 steht. Denn in Jesus hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also was da steht ist, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt wurden, seine Kinder zu sein in Jesus. Bevor Gott diese Welt geschaffen hat, hat er uns als seine Kinder gesehen. Er hat uns als seine Kinder erwählt, bevor er überhaupt ein Staubkorn für diese Erde gemacht hat. Und er hat uns erwählt, in Jesus, in Christus, seine Kinder zu sein. Das heißt, das Kreuz war Gottes Plan von Anfang an. Das war nicht Plan B, aus Versehen ist hier irgendwie Sünde passiert, irgendwie was schiefgegangen, müssen wir irgendwie noch die Kurve kriegen. Das war nicht in Gottes Herzen, sondern das Kreuz war Gottes Plan von Anfang an, vor Grundlegung dieser Welt. Und das war eine weitere Sache, mit der ich mich oft beschäftigt habe. Gott, warum war das Kreuz dein Plan? Warum war das sinnvoll? Wenn wir in der Bibel die ersten zwei Kapitel betrachten und die letzten zwei Kapitel, dann sehen wir, dass die sich ziemlich ähneln. Gott schafft ein Paradies, einen Ort, wo Menschen leben, wo er Menschen begegnen kann. Wo Menschen in Einheit sind und wo er Gemeinschaft mit den Menschen haben kann. In den letzten zwei Kapiteln der Bibel ist alles wiederhergestellt, wie er es vorher geschaffen hat. Sogar noch schöner. Ist Gemeinschaft da, Gott wohnt mitten unter den Menschen und es ist alles gut. Warum also dieser Umweg über all die anderen Kapitel? Warum dieser Umweg, dass wir aus dem Paradies heraus mussten, bevor wir wieder Gemeinschaft intensiv mit Gott haben können? Gott hätte das ja verhindern können, wenn es sein Plan war, aber er hat es so gewollt, dass das Kreuz sein Plan war. Und vor ein paar Tagen war ich spazieren und habe Gott gefragt, Gott, warum war das Kreuz dein Plan? Warum ist das genau das Wichtige, das Wesentliche? Warum musste das so sein? Warum mussten wir aus dem Paradies raus und werden erst dann wieder hineinkommen? Ich hätte eigentlich nicht mit einer Antwort hätte keine Antwort erwartet, aber Gott hat echt was gesagt, was mein Herz nochmal so zutiefst berührt hat und mir den Blick nochmal mehr erweitert hat. Er hat gesagt, ich will erkannt werden. Ich will erkannt werden. Und habe gesagt, ja, das macht Sinn. Wenn wir immer im Paradies gewesen wären, hätten wir immer Gemeinschaft mit Gott gehabt. Er hätte alles für uns vorbereitet. Diese Schöpfung, diesen Garten, die Begegnung mit ihm. Aber wir hätten nie die Tiefe seiner Liebe erkannt. Wir hätten nie erkannt, dass es ein Gott ist, der alles für uns gibt, der sich selber für uns gibt, der sagt, ich bin bereit für euch zu sterben. Ich habe euch gemacht als meine Kinder, als meine Braut. Ich will Gemeinschaft mit euch und ich gebe alles. Ich bin dieser Gott, der alles für euch gibt. Ich will Gemeinschaft mit euch und ich will, dass ihr mich erkennt. Da dachte ich, ja, mit Beziehung ist es ja auch so. Wenn man in einer Partnerschaft ist, Ich gehe auch nicht raus auf die Straße, frage irgendjemand wildfremd, sag mal, hast du morgen Zeit, können wir heiraten, was sagst du da, also, was sagst du dazu? Sondern da gehört ja erstmal was. Da gehört ja erstmal dieses Kennenlernen dazu. Wer ist der andere überhaupt? Was beschäftigt ihn? Was ist in seinem Herzen? Wer ist diese Person? Und wenn wir als die Braut Christi geschaffen sind, wenn das Gottes Ziel ist, dann sagt er, und ich will, dass ihr mich kennenlernt. Ich will, dass ihr kennenlernt, wer ich im tiefsten meines Herzens bin. Wie offenbart sich uns nun Gott? Wo offenbart sich Gott als dieser Bräutigam? Wo sehen wir, dass wir die Braut Christi sind und Jesus unser Bräutigam ist? In Matthäus 22, Jesus hat ja viele Gleichnisse erzählt. Zum Beispiel hat er gesagt, das Königreich gleicht einem Senfkorn oder einer Perle, einem verborgenen Schatz im Acker. Viele verschiedene Gleichnisse. Und das letzte Gleichnis, was Jesus erzählt, kurz bevor seinem Tod, das letzte Gleichnis, was er in der Öffentlichkeit erzählt, ist, er sagt er, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Also wie der Höhepunkt, Jesus erzählt Gleichnisse, so ist das Himmelreich, so ist das Himmelreich. Und das Letzte, was er sagt, das Himmelreich gleicht einem König, der eine Hochzeit für seinen Sohn vorbereitet. Und wenn wir die jüdische Hochzeit, die traditionell jüdische Hochzeit zur Zeit Jesu, mit Jesu wirken und mit was er getan hat vergleichen, dann spätestens fällt uns auf, wie Jesus sich als Bräutigam offenbart. Früher wurde die Braut für einen Sohn immer vom Vater ausgewählt. Und oftmals hat die Braut ihren Bräutigam bis zur Hochzeit oder bis zur Verlobung nicht gesehen. Und das ist auch, wie das bei uns ist. Wir haben nicht Jesus auserwählt, sondern er sagt, ich habe euch auserwählt. Und der Vater ist, der diesen Gedanken hatte. Der Vater ist, der sagt, ihr seid die Braut Christi. Also der Vater wählt uns aus für Jesus als die Braut für seinen Sohn. Und wir sehen Jesus nicht, bis er wiederkommt. Im 1. Petrus 1, Vers 8 steht, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch liebt. Glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Wie groß wird eure Freude sein? Also der Vater wählt die Braut aus und die Braut sieht oftmals nicht bis zur Hochzeit oder zur Verlobung, wer ihr Mann ist. Die Braut wurde früher immer erkauft. Dadurch hat sie ihren Wert bekommen. Das war eine Wertschätzung gegenüber. Und die Familie wurde für ihre Arbeitskraft entschädigt. Dieses Gekauftsein kommt aus der Geschäftswelt auch. Also richtig, ich kaufe mir ein Auto, ich kaufe mir ein Haus, ich kaufe mir eine Braut. Also das ist dasselbe Wort, was im Hebräischen verwendet wird. Das heißt wirklich, sie gehört mir. Ich habe sie mir erworben. Manchmal hat auch der Bräutigam mehr als den geforderten Preis für die Braut gegeben, um einfach die Wertschätzung und die Liebe auszudrücken. Und genauso hat uns Jesus erkauft durch sein Blut. Es steht im 1. Petrus 1, 18 bis 19, nicht mit vergänglichem Silber und Gold sind wir erkauft, sondern mit dem teuren Blut, dass wir sein Eigentum sein würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Oder im 1. Korinther 6, 19 und 20, ihr gehört nicht mehr euch selber, denn ihr seid teuer erkauft. Vor der Hochzeit hat die Verlobung stattgefunden und meist bis zu 12 Monate vor der eigentlichen Hochzeit. Das hebräische Wort für Verlobung heißt oder so ähnlich wie oder heißt eigentlich Reinigung, Heiligung oder Absonderung. Also die Braut war dann abgesondert nur für ihren Bräutigam. Der Bund, es wurde ein Bund geschlossen bei dieser Verlobung und der galt als rechtlich geltend. Und wenn man die Verlobung lösen musste, käme das heute einer Scheidung gleich. Also die waren wirklich schon zusammen, außer dass die körperliche Vereinigung noch nicht stattgefunden hat. Aber man sagt auch, wenn es damals schon Konten gegeben hätte, hätten sie ein gemeinsames Konto gehabt. Also alles gehört ihnen schon gemeinsam. Dem Vater wurde zur Verlobung der Vertrag oder der Bund vorgelegt, in dem geregelt war, dass der Bräutigam sich, dass er die Frau schützen würde, dass er sie ehren wollte, dass er für sie arbeiten würde. Und so ist auch das Neue Testament im Prinzip dieser Bund, den wir haben, was Jesus uns alles verspricht, was wir haben. Also den gehörte ja alles gemeinsam und Gott sprach oder Gott sagt im Prinzip uns heute, all meine Macht, all meine Herrlichkeit, die ich habe, all meine Ressourcen teilen wir gemeinsam. Uns gehört schon alles zusammen heute. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, Vers 2, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Also wir sind verlobt mit Christus. Und dieser Bund sagt halt auch, dass er der Bräutigam für die Braut, dass er sie ehren wird und dass er sie versorgen wird. Und auch das Beispiel in Matthäus 6, warum sorgt ihr euch um Kleidung, um Nahrung, um Essen? Ich versorge euch doch. Wo Jesus sagt, ich bin doch euer Bräutigam, ich habe doch versprochen, euch für euch zu sorgen, ich versorge euch. Die Verlobung wurde aber nicht geschlossen, bis die Braut ihre Zustimmung gegeben hat. Sie hat den Bräutigam nicht ausgewählt, aber sie gab ihre Zustimmung dazu. Sie hatte das Recht, Ja oder Nein zu sagen. Die Ehe gilt nur auf gegenseitiger Zustimmung. Und so haben wir heute auch den freien Willen, zu sagen, ja, ich will mit Jesus gehen, ich will, dass ihm mein Leben gehört, oder nein, ich gehe ohne ihn. Der Bund der Verlobung wurde mit einem Kelch besiegelt. In dem Kelch war Wein. Wein war das Symbol und ist das Symbol für Freude, aber auch für Blut. Also es galt als Blutsbund. Der Kelch wurde vorher gesegnet und Bräutigam und Braut teilten gemeinsam einen Kelch als Symbol, dass sie die Zukunft gemeinsam bestreiten wollen. Und Bräutigam heißt auch hebräisch einer, der in den Bund eintritt. Und so hat Jesus zum Passamahl gesagt, dies ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Zum Passamahl vor der Kreuzigung ist im Prinzip dieser neue Bund geschlossen worden von Jesus mit der Gemeinde. Ich bin euer Bräutigam, ich besiegel jetzt diese Verlobung mit euch. Das ist der Bund. Und das Opfer ist in mein Blut, der in mein Blut geschlossen wird. Nach der Verlobung ging der Bräutigam bis zu einem Jahr. Und damit die Braut ihn nicht vergisst, hat er ihr immer ein Geschenk gegeben. Zum Teil eine Münze oder ein Ring, verschiedene Sachen. Einfach deshalb, damit sie etwas hat, dass sie sich immer an ihn erinnern kann. Also das Geschenk stand nicht im Mittelpunkt, sondern der Geber des Geschenkes. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn sonst bekommt ihr den Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist ist unser Geschenk, das Geschenk an uns, bis Jesus wiederkommt. Und der Heilige Geist zieht die Aufmerksamkeit nicht auf sich, sondern richtet sie auf Jesus. Also wenn der Ehebund versiegelt wurde, er das Geschenk überreicht hat, dann geht der Bräutigam. Wohin geht der Bräutigam? Er geht zu seines Vaters Haus, also nach Hause, um ein Hochzeitszimmer für die Braut vorzubereiten. In der Zeit bereitet sich die Braut auf die Hochzeit vor, auf das neue Leben mit dem Mann, bereitet sich auf den Abschied mit der Familie vor. Und so sagt Jesus auch in Johannes 14, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, wie hätte ich dann gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Wenn ich hingehe, die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also ihr sagt auch, ja, ich gehe in meines Vaters Haus, bereite euch die Stätte vor, ich werde kommen, euch wiederholen, damit wir gemeinsam sein können. Währenddessen die Braut alleine ist, gab es auch die Tradition der rituellen Reinigung. Ich glaube, das wurde auch zum Teil während der Verlobung durchgeführt. Das war ein Becken mit lebendigem Wasser. Die Braut ging in das Becken und tauchte sich unter. Und das symbolisierte die Trennung vom alten Leben und der Beginn des neuen Lebens. Sie veränderte ihren Stand der Autorität. Sie sagt, ich bin nicht mehr unter der Autorität meines Vaters hier zu Hause, sondern ich bin unter der Autorität des Bräutigams. Und so ist auch die Taufe ein Sinnbild dafür, dass wir uns von unserem alten Leben trennen und in das neue Leben eintreten. Wir trennen uns von der Autorität der Welt, die Sünde über uns hat, und sagen, die Autorität soll Christus über mir haben. Die geweihte Braut, die dann bei ihrer Familie noch zu Hause ist, sagt man auch, das ist ein hebräisches Wort, kala, das heißt die Zurückgezogene oder die Eingeschlossene. Also sie lebt eher zurückgezogen, sie führt ihr Leben abseits, denn sie weiß, ich bin schon versprochen, ich gehöre nicht mehr mir selber. Am Anfang war das vielleicht noch einfach, aber wenn man bis zu einem Jahr warten musste und man nicht weiß, wann der Bräutigam wiederkommt, kann es natürlich schwer werden. Wird er wiederkommen? Kommt er vielleicht nicht? Hat er vielleicht doch eine andere? Warum muss ich so lange warten? Sie sollte also nur Augen haben für ihren Bräutigam. Und so sagt, sollen wir auch in der Zeit, bis Jesus wiederkommt, nur Augen haben für ihn. Im 2. Korinther 5, Vers 15 steht, und er ist darum gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir leben nicht mehr uns selber, wir sind in seinem Besitz. Und so wie wir warten, dass Jesus wiederkommt, schreibt auch Petrus, in den letzten Tagen werden viele Spötter kommen und die werden sagen, wo bleibt denn die Verheißung, wo bleibt denn euer Bräutigam? Hat er euch vergessen, kommt ihr überhaupt wieder? Was glaubt ihr überhaupt noch an Jesus? Warum wartet ihr auf irgendwas? Aber Jesus hat gesagt, und ich werde wiederkommen als der Bräutigam. Die Braut damals hatte keine Ahnung, wann der Bräutigam wiederkommen würde. Und selbst der Bräutigam wusste es nicht. Allein der Vater des Bräutigams entschied, wann die Zeit reif dafür wäre, dass er geht. Ich habe gelesen, wo eine geschrieben hat, wenn der Bräutigam das selber hätte entscheiden können, wäre er nach Hause gegangen, hätte ein paar Bretter zusammengenagelt und wäre sofort wieder gegangen, seine Braut zu holen. Aber der Vater wusste, wann die Zeit dafür reif sein wird, wann die Liebe reif sein wird, wann die Trennung gut sein wird, auch zum Wachsen. Also der Vater allein entschied, wann die Zeit dafür war, dass der Bräutigam zurückgeht, seine Braut zu holen. Und so sagt Jesus auch im Markus-Evangelium, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wenn der Bräutigam kam, war es meist Mitternacht. Es war eine Riesenprozession mit Fackeln, die zum Haus der Braut gegangen sind. Schofarhörner wurden geblasen. Und die Braut hatte natürlich nur kurze Zeit, sich bereit zu machen. Sie wusste nicht, wann er kommt. Er konnte jeden Tag kommen oder jede Nacht, zu jeder Zeit. Sie musste also bereit sein, wenn der Bräutigam wiederkommen würde. Und so sagt Jesus an vielen Stellen, ja, seid wachsam und betet, seid vorbereitet, denn ihr wisst nicht, wann ich wiederkommen werde. Dann ging die Hochzeitsprozession zum Haus des Bräutigams. Da wurde dann eine große Hochzeitszeremonie durchgeführt, die ich jetzt nicht im Einzelnen noch erklären werde. Was ich aber sagen werde, ist, dass während der Hochzeit ein zweiter Kelch, der Bund erneuert wurde. Es wurde ein zweiter Kelch getrunken. Der erste, der Verlobung, wurde zerbrochen und der zweite wurde getrunken. Und Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 29, also Jesus sagt zum Passamahl, als er sagt, das ist mein Bund, den ich mit euch schließe. Danach sagt er, ich werde von nun an nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem trinken werde in meines Vaters Reich. Also sagt, ich trinke keinen Wein mehr, aber wenn ich komme, euch zu holen und wir die Hochzeit feiern, dann werden wir gemeinsam den zweiten Kelch trinken, den Hochzeitsbund besiegeln. Und so steht auch unter Offenbarung 19, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat er sich bereitet. In Offenbarung 22, die letzten Verse der Offenbarung, und der Geist und die Braut sprechen, kommen. Da steht nicht, und der Geist und die Diener sprechen, kommen, der Geist und die Gemeinde, der Geist und irgendwer, die einzelnen Gläubigen irgendwo, sondern der Geist und die Braut. Die Braut, die erkannt hat, die Gemeinde, die erkannt hat, dass sie die Braut Christi ist, die vorbereitet wird und die sich danach sehnt, dass der Bräutigam wiederkommt. Jesus sagt auch, an einer Stelle wird er gefragt, warum seine Jünger nicht fasten. Und er sagt, wie können die Jünger fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Aber ich sage euch, wenn der Bräutigam von ihm genommen wird, dann werden sie weinen und fasten und so lange, bis er wiederkommt. Also Jesus sagt im Prinzip zu uns heute, ja, ich bin nicht da. Und ich glaube, wenn wir ihn immer mehr erkennen, wer er wirklich ist, wird die Sehnsucht in unseren Herzen immer größer werden, dass er wiederkommt. Und wir werden fasten, wie es da steht. Wir werden beten und sagen, Jesus, komm. Wie die Braut und wie im Offenbaren steht. Und die werden rufen, komm, Jesus, komm, wir verlangen nach dir. Wenn Jesus zurückkommt, dann wird er als Bräutigam zurückkommen. Er kommt nicht nur als König, er kommt nicht nur als der, der die Erde gemacht hat, sondern er kommt als der Bräutigam. Das ist diese Identität, die er hat, um seine Braut zu holen. Und so ist nicht Jesus nur der Bräutigam, sondern wir sehen schon im Alten Testament, wie sich Gott als Bräutigam offenbart. Er erwählt sich sein Volk Israel. Er sagt, ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe. Und er geht einen Bund mit ihnen ein. Im 2. Mose 19 steht, werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Also hier sehen wir wieder, kommt der Bund drin vor, ihr seid mein Eigentum. Und Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte allen diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das ist die Zustimmung des Volkes oder der Braut, die sagt, ja, wir wollen, dass Gott unser Bräutigam ist, wir wollen in diesen Bund eintreten. Im 5. Mose 7, Vers 7 steht, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Die Erwählung beruht immer auf Liebe. Gott wählt uns aus Liebe. Und er sagt, er legt ihnen den Bund vor, er schließt einen Bund mit ihnen. Und immer wieder im Alten Testament, das hat mich so erstaunt, weil ich dachte immer, im Alten Testament ist Gott hier so ein Zeigefinger, Gott mit all den Gesetzen, du darfst und du musst nicht, oder du darfst nicht und du musst. Und dann steht immer wieder, ich lege euch das Gesetz vor, damit ihr lebt, damit es euch gut geht, damit ich euch mehren kann. Und er sagt, also ich lege euch das Gesetz vor, damit ihr lebt, und wonach ich mich aber am meisten sehne, ist, dass ihr mich liebt. So steht im 5. Mose 6, das Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst Gott, den Herrn, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und immer wieder, wenn die Gebote wieder geschrieben stehen, steht immer wieder, was ich will, ist dein Herz. Was ich will, ist Beziehung mit dir. Wonach ich mich am meisten sehne, ist Beziehung mit dir zu haben. Im Hosea 6, Vers 6 steht, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Also Gott sagt, wenn du das Brandopfer opferst, nur um das zu opfern, dann will ich das nicht. Aber ich will, dass du mich erkennst und ich will, dass du mich liebst. Und so sagt er auch zu uns heute, wenn du nur irgendwelchen Dienst tust oder irgendwelche Dinge tust, um sie zu tun, aber nicht mit dem Herzen bei mir bist, nicht mich von Herzen liebst, dann kannst du es lassen. Ja, wonach ich mich sehne, ist diese Beziehung mit dir, diese Gemeinschaft mit dir. Und wir lesen überall im Alten Testament, vor allem bei den Propheten, wie Gott darüber klagt und wie es eigentlich sein Herz zerreißt, dass sie ihn verlassen als ihren Bräutigam. Wir sehen immer wieder, dass er Vokabeln benutzt, die eigentlich für die Ehe bestimmt sind, für Treue oder auch Untreue. Zuerst im Jesaja 54. Was auch immer ich da lesen wollte. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der alle Welt gemacht hat. Und dann sagt Gott oft, vergleicht Gott die Untreue Israels wirklich mit Ehebruch. Also er sagt, ich bin dein Bräutigam, du bist meine Braut und ich will mit dir zusammen sein. Du sollst dein Herz bei mir haben. Und er sagt zu Jeremia, geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalems und spricht, so spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste im Land, da man nicht seht. Da sagt er, das war am Anfang. Und dann beschreibt er im ganzen Kapitel 2 und noch weiter, wie sein Herz schmerzt, wie ihm weh das tut, dass sich Israel abwendet. Zum Beispiel, du sagst, ich will nicht unterworfen sein, sondern auf allen hohen Hügeln und unter allen großen Bäumen triebst du Hurerei. Auf deinen Kleidern findet man das Blut von Armen und Unschuldigen, die du nicht beim Einbruch ertappt hast, sondern hast sich bei allem widerstehen lassen. An allen Wegen sitzt du und lauerst auf sie wie ein Araber in der Wüste und machst das Land unrein mit deiner Hurerei und Bosheit. Und ich glaube, am deutlichsten sieht man das auch beim Propheten Hosea, wo Gott zu ihm sagt, geh hin und heirate eine Prostituierte als Zeichen dafür, was Israel tut. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg und der Hurerei nach. Und was ich dann so unglaublich finde, was so Gottes Herz ausdrückt, ist, wo er dann ein paar Verse später im Hosea, wo dann steht, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Wo Gott sagt, du bist untreu, immer wieder und immer wieder und immer wieder, aber ich will dich lieben. Ich will dich lieben, ich will dich immer mehr lieben. Und im Jeremia 31 verheißt Gott schon den neuen Bund, den er dann in Jesus besiegelt und schließt. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägyptenland führte. Einen Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Und nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Und dieses, sie sollen den Herrn erkennen, ist genau dieses Erkennen wie, und Adam erkannte sein Weib. Also dieses intimste Erkennen, sagt Gott, das ist der neue Bund, den ich vorbereitet habe, dass ihr mich alle ganz tief erkennt, jeder persönlich. Und Jesus wurde auch gefragt, was ist das höchste Gebot? Und gestern musste ich so darüber nachdenken, er konnte ja eigentlich nur die Antwort sagen. Wenn die Gebote Teil des Bundes waren und dieser Bund ein Ehebund ist, dann kann ja nur das Höchste sein: Lieb mich von ganzem Herzen mit allem, was du hast, mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinen allen möglichen Ressourcen, mit deinem Gedanken, mit deinem Verstand, mit allem. Und oft habe ich gedacht, dieses Lieb mich von ganzem Herzen mit allem, was du hast, muss ich wieder irgendwas machen? Muss ich wieder irgendwie Gott vielleicht noch einen Gefallen tun, irgendwas machen? Und dann habe ich mehr und mehr bin ich dabei zu erkennen, wer er ist. Und ich sehe, er liebt mich ja von ganzem Herzen. Er ist ja der Erste, der die Initiative ergreift. Und er liebt mich von ganzem Herzen. Er gibt mir alles. Er gibt mir seine ganze Zeit, sein ganzes Geld, seine ganzen Fähigkeiten, seine ganzen Möglichkeiten. Er hat alles für mich bereit. Und er liebt mich von ganzem Herzen. Und je mehr ich ihn erkenne, desto mehr wird es Liebe in mir für ihn erwecken. Und je mehr ich erkenne, dass er mich in meiner Schwachheit liebt, desto mehr werde ich ihn zurücklieben. Er hat mich erwählt, als ich Sünder war. Er hat mich erwählt, bevor ich irgendwie einen guten und klaren Gedanken fassen konnte. Er hat mich erwählt, weil er wollte, dass ich sein Kind bin und dass ich die Braut Christi bin. Und je mehr ich erkenne, wie er mich in meiner Schwachheit liebt, in meinem Versagen, dass trotzdem, wie es im Hohelied steht, das Banner über dir ist Liebe, desto mehr fange ich an, ihn zu lieben. Und je mehr ich das erlebe und anfange zu erkennen und zu verstehen, desto mehr macht mein Leben Sinn. Auf einmal habe ich Freude, die ich vorher nie hatte. Auf einmal habe ich einen Wert, den ich vorher nie hatte, eine Bestimmung, hier zu sein. Auf einmal weiß ich, ich bin das Kind des geliebten Gottes. Ich weiß mehr und mehr, wer ich bin. Das Leben fängt an, Sinn zu machen und sogar die schweren Umstände. Weil Jesus sagt, alle, oder in der Bibel steht, ne, alle Dinge werden uns zum Besten dienen. Und oft habe ich das nur so für hier betrachtet. Also irgendwie wird schon Gott noch was Gutes draus machen. Und ich habe das schon oft erlebt, dass Gott viel Schmerz zum Besten gewendet hat. Aber ich glaube, das bedeutet auch, es wird uns zum Besten dienen als Vorbereitung und als, dass es Liebe wächst für den Bräutigam, auch in Ewigkeit wird es eine Belohnung haben. Und Schwierigkeiten führen uns ja oftmals viel näher an das Herz Gottes. Oder wo Gott sagt, bist du bereit oder liebst du mich trotzdem, auch wenn ich dir das jetzt nehme oder wenn die Umstände da sind. Und wo ich merke, diese Schwierigkeiten dienen uns dazu, in Liebe zu wachsen, in Liebe zu ihm hinzuwachsen, wo Gott sagt, bis ich wiederkomme, werde ich die Braut vorbereiten. Und wenn wir als Braut vorbereitet sind, Gott weiß, wann die Stunde, wenn das gut ist oder wenn wir das erreicht haben. Und ich glaube, da wird noch einiges die nächsten Jahre kommen, wo Gott seine Braut reinigt und vorbereitet. Aber in Liebe in ihm zu bleiben und ihn zu sehen als den Bräutigam, der uns liebt, dessen Herz sich nach uns verzehrt, dessen Plan es von Anfang an vor Grundlegung der Welt war, eine Familie zu haben, Kinder zu haben, die er liebt und eine Braut für seinen Sohn zu haben. Wenn wir das vor unseren Augen haben und wenn wir damit durch unser Leben gehen, dann macht Leben Sinn und dann bringt Leben Freude. Ich glaube, ihn zu lieben ist die höchste Freude. In ihm wird all unsere Sehnsucht gestillt. Amen.